Merlin Neiser ist Business Development Manager im deutschen Hydraulikunternehmen Hansaflex und ehrenamtlich im Vorstand des Bildungszentrums an der Wien in Hietzing, wo bereits 2024 ein Kindergarten eingerichtet wurde und jetzt 2025 eine reformpädagogische Schule mit der ersten Klasse begonnen werden soll. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Neiser, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Na, ich bedanke mich.
Sie machen ein ganz ein großes Projekt, das Bildungszentrum an der Wien. Können Sie mal kurz beschreiben, worum es da geht?
Ja, das Bildungszentrum an der Wien ist eine Initiative oder ein Zentrum, welches wir vor einem halben Jahr ins Leben gerufen haben. Es ist auf einem wundervollen, wunderschönen Standort im 13. Bezirk, eher am Rande von Wien. Das direkt grenzt an den Lainzer Tiergarten mit 12.000 Quadratmetern, also einem wunderschönen großen Park. Das heißt, wir haben, glaube ich, um die 200 Bäume, die wir jedes Jahr sozusagen begutachten dürfen und schneiden dürfen und sozusagen schauen, dass die auch da sicher sind. Wir haben das Projekt ins Leben gerufen, das war um die 20 Jahre, war das eine Waldorfschule mit Kleinkindgruppe und Kindergarten. Und das ist im Jahr 2023 im Sommer abrupt irgendwie zu Ende gegangen. Und wir haben dann ein halbes Jahr, als wir davon gehört haben, gekämpft, da irgendwie reinzukommen und zu schauen, was können wir damit machen mit diesem wunderschönen Standort. Und seit März oder seit April haben wir das, also eh schon fast jetzt mittlerweile ein Jahr, gar nicht mehr ein halbes Jahr, die Zeit verfliegt. Da haben wir sozusagen ein Zentrum geschaffen, wo wir auch direkt im Sommer mit einer Kleinkindgruppe und Kindergarten gestartet haben, wo wir sehr viele Räume vorgefunden haben und gesagt haben, okay, lass uns wieder eine Schule starten. Nicht unbedingt eine Waldorfschule wieder rein. Ich bin selber 12 Jahre Waldorfschule in Wien-Mauer gewesen. Lass uns etwas Neues starten. Und wir haben uns dann gesagt, lass uns ein Jahr Zeit geben, um da wirklich einen Prozess zu starten, den wir mit anderen motivierten Menschen, weil wo findet man Leute, die ehrenamtlich ihre Freizeit aufopfern, um eine Schule zu gründen? Die haben wir tatsächlich gefunden. Wir sind um die 8 Leute, die im Kernteam sagen, alle 2 Wochen sich am Abend treffen und dann in weiteren Arbeitsgruppen an einer Schule der Zukunft basteln, die wir im September 2025 starten wollen.
Der Kindergarten, der schon läuft, ist ja wirklich sehr schnell erfolgreich gewesen, weil Sie gleich 40 Anmeldungen gehabt haben. Wie läuft das jetzt so? Sind Sie zufrieden?
Der Kindergarten ist weiterhin ein Waldorf-Kindergarten mit 2 Kleinkindgruppen, das heißt ab 1,5- bis 3-Jährige. Der hat natürlich sehr schnell wieder gestartet, weil wir natürlich die Pädagoginnen noch hatten. Die haben sozusagen dran festgehalten. Das waren auch so die Gründe, warum wir so gesagt haben, okay, lass uns da wieder was starten, weil die gesagt haben, da ist so viel da, da sind so viele schöne Räume, aber vor allem so ein riesen, wunderschöner Garten, den kann man nicht einfach sozusagen hergeben. Da sind wir sehr zufrieden, wie schnell da auch wieder viele wieder zurückgekommen sind, die vor 2023 irgendwie verschlossenen Türen von einem Tag auf den anderen standen, die uns wieder das Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, okay, wir geben unsere Kinder wieder zu euch. Und mittlerweile haben wir 45 Kinder, starten wieder mit einer weiteren Gruppe im September. Wir haben Kapazität bis 80 Kinder. Deswegen, da sind wir sehr froh, dass da so viele wieder zurückgekommen sind, aber auch wieder viele neue Gesichter da sind, die wieder froh sind, da am Rande von Wien einen Waldorf-Kindergarten vorzufinden.
Diese Kinder sind dann alle potenzielle Besucher auch ihrer Schule
später. Genau, potenzielle Kunden sozusagen, die wir natürlich jetzt auch da versuchen, den Prozess mit einzubinden, also die Kinder, aber auch natürlich die Eltern, weil natürlich etwas Neues. Waldorf kennt man, Waldorf weiß man, es ist so ein bewährtes reformpädagogisches Konzept in verschiedenen Schulen. Das funktioniert, wenn man das Konzept kennt. Und wir machen ja was Neues. Das heißt, da ist natürlich viel Überzeugungsarbeit, aber auch natürlich den Prozess mit begleiten und da die mitzunehmen. Das heißt, die sind auch potenziell, aber wir kriegen gerade sehr viel Zulauf von außen, von vielen, die einfach auch nach alternativen Konzepten suchen, was Neues suchen. Es wird ein guter Mix sein.
Die Ideen, die auf Ihrer Webseite auch stehen, die wollen sie schon umsetzen, auch weil sie zum Beispiel gesagt haben, Freiheit im Lernen, Tiefe im Leben und so. Also das sind Dinge, die sie schon auch mit Inhalt füllen wollen dann oder
genau.
mit Methoden füllen, sagen wir mal.
Genau, so, also ja? die Methoden sind noch offen. Da gibt es natürlich dann auch immer, es kommt immer auf den Lehrer an, unser Herzstück zu der Schule, welche Methoden dann so tatsächlich angewandt werden. Aber wir haben grundsätzlich einige Säulen, auf die wir aufbauen, wo wir sagen, natürlich dieses freie Lernen, dieses individuelle Lernen, das heißt individuelle Förderung auch, das Grundstück sozusagen mit einnutzen, das heißt Natur wird ein sehr, sehr starker Punkt, große Säule sein in unserer Schule, um wirklich zu schauen, in Natur lernen, von der Natur lernen, aber genauso Musik wird ein großer Punkt sein, weil wir einfach aktuell im Kernteam zwei Musikpädagogen haben, einen Pianisten und einen Musikpädagogen, das heißt, das wird einen starken Einfluss nehmen. Aber grundsätzlich werden wir diese Dinge, die wir auf der Webseite stehen haben, wo wir uns anfangs dafür entschieden haben, die da Einfluss nehmen.
Sie haben auch geschrieben, Sie wollen eine Verbindung herstellen zur geistigen Welt. Was ist genau gemeint damit?
Wir haben ja gesagt, wir schauen uns reformpädagogische Konzepte an. Und da ist natürlich Rudolf Steiner aufgrund der Vergangenheit, wird auch Einfluss nehmen. Und der hat sich natürlich sehr viel damit beschafft, weil natürlich der Geist jedes Menschen und jedes Kindes gerade in der Entwicklung eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, wir werden uns da natürlich auf die individuellen Kinder oder auf den individuellen Menschen sozusagen einstellen und das natürlich mit Einzug nehmen.
Es ist ja sehr ambitioniert, was ich auch als Lehrer sagen kann, mit einer doch relativ langen Erfahrung, weil Sie sagen, Sie wollen auf jedes Kind individuell eingehen auch und das Kind eben so nehmen, wie es ist, was ja auch immer wieder so eine Aufforderung ist, auch dann viele Eltern sagen, na gut, dann gebe ich meine Kinder dorthin, weil mein Kind ist ein bisschen schwierig, sagen wir mal, und da wird es also nicht so über einen Kamm geschoren. Haben Sie in deinem Kindergarten schon das Gefühl, dass es nicht so einfach ist manchmal oder läuft das eigentlich ganz gut mit den Kindern?
Das läuft eigentlich sehr gut. Wir haben einen hohen Bildungsschlüssel im Kindergarten. Das heißt, wir haben, glaube ich, um die 3 Pädagoginnen für 18 bis 20 Kinder, je nachdem. In der Kleinkindgruppe haben wir auch 2 bis 3 Pädagoginnen für 11 Kinder. Und auch in der Schule, das wollen wir weiterführen. Das heißt, wir werden MSK-Klassen haben, das heißt Mehrstufenklassen, 1 bis 3 starten wir jetzt mal. Und da werden wir eine Pädagogin haben, die eine ausgebildete Volksschullehrerin ist, also Lehren nach dem öffentlichen Lehrplan. Deswegen können wir Gruppen immer gut teilen, eben die anderen Pädagogen auch. Und somit ist die Gruppe automatisch kleiner und somit kann natürlich auch eine Förderung, eine individuelle Förderung so passieren. Das heißt, wir werden vernetztes Lernen haben. Das heißt, es wird so nicht stur 45 Minuten lernt man das eine, dann geht man in den nächsten Unterricht und lernt man das andere, sondern dieses vernetzte Lernen zwischen den unterschiedlichen Fächern oder zumindest Projekten, wie beispielsweise Natur, und dann nimmt man vielleicht Grundkompetenzen. Wo kann man die Grundkompetenzen in Natur lernen? Man muss es nicht immer im Klassenzimmer, das heißt die Lernorte schaffen, die einfach neuartig sind, aber auch eine Umgebung schaffen, die zum einen Sicherheit geborgen, aber auch natürlich Struktur schaffen.
Das Lehrpersonal, das wird praktisch über die Gemeinde gezahlt oder so. Wie
funktioniert das? Das ist der Plan, genau. Ja. Das heißt, wir haben wir werden einen kirchlichen Träger, da sind wir gerade in Gesprächen, wo wir einen kirchlichen Träger mit reinnehmen, der unser Konzept unterstützt, wo der sozusagen an dieses Konzept glaubt, der dann unsere Lehrer, die einen Hochschulabschluss haben, finanziert. Somit ist auch die Finanzierung, die für uns ein wichtiger Faktor war, wo wir sagen, wir wollen jetzt nicht die dritte Elite-Schule sein, wo man 700-800 Euro Schulgeld zahlt, weil das ist, wo wir sagen, also wir wollen eine Vielfalt fördern, aber auch in unserer Schule haben. Eine Vielfalt der Gesellschaft, das heißt, das Schulgeld muss irgendwo angepasst sein, dass sich das auch eine Vielfalt der Gesellschaft leisten kann. Man kann natürlich sagen, naja, wir sind jetzt in Hitzing, wir sind in einem Bezirk, wo auch die Gesellschaft sich 500-600 Euro leisten könnte. Aber unser Ansatz ist, dass wir wirklich um die 250 Euro für eine Betreuung von 8 bis 13 Uhr anbieten wollen, die sich viele Familien auch leisten können, die sagen, ja, ich möchte etwas Neues, ich möchte etwas was Innovatives, Zukunftsträchtiges für mein Kind, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja, das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Krux. Das heißt, da gehen wir den Zugang und deswegen brauchen wir natürlich auch einen kirchlichen Träger. Das heißt, der kirchliche Träger muss ja auch unsere Werte, unsere Visionen verstehen. Da wollen wir eine Zusammenarbeit, die auf Augenhöhe auf beiden Seiten nicht zu kurz kommt.
Bis 13 Uhr heißt das, dass die Kinder kein Mittagessen bekommen? Das heißt, da sparen sie sich mal das Ganze mit der Essensgeschichte.
Naja, das ist das Angebot der Schule bis 13 Uhr und wir werden dann ab 13 bis 17 Uhr, 17.30 Uhr ein Nachmittagsangebot haben, das heißt einen Hort, der sich aber auch öffnet für die Region, für den Bezirk, wo es einfach das Angebot an Hort sehr wenig ist. Deswegen ist es auch dieses Bildungszentrum. Die Schule heißt Schule an der Wien und das Bildungszentrum ist so die Hülle, wo wir ein Zentrum an Bildungsangeboten aufstellen, wo die Kinder dann frei wählen können. Das heißt, wir haben einen, zum Beispiel einen Malort nach Arno Stern, der einen geschützten Raum um Kreativität und Malen hergibt. Wir haben Töpfern, wir haben unterschiedlichste Angebote, Gesangsunterricht, Stimmbildung und Musikunterricht und Wildnispädagogik, die am Nachmittag nochmal gesondert zugebucht werden können. Das heißt, man hat eine ganz normale Hortbetreuung, inklusive Mittagessen. Es muss natürlich nachhaltig, biologisch, wenig Fleisch, aber da ist sozusagen noch ein bisschen an der Konzeptionierung. Und dann kann man in diesem Nachmittagsangebot aus verschiedenen Angeboten wählen. Das heißt, man von Sport bis Wildnis, bis Malen, bis Kreativität oder eben man hat eben ganz normal, wenn man aus der anderen Schule kommt, Hausaufgaben, die gibt es bei uns nicht, die man dann betreut auch nochmal machen kann mit diesen zwei Hortpädagogen. Deswegen ist dieses Nachmittagsangebot nochmal extra. Das ist, weil viele Eltern aus Gesprächen gesagt haben, na, ich brauche nur eine Schule bis 13 Uhr, weil da möchte ich, dass mein Kind zu Hause Mittag isst. Das ist für mich ganz wichtig, für die Familie etc. pp. Wo wir gesagt haben, ja, aber es gibt auch viele Familien, die einfach beide arbeiten. Deswegen braucht es ein Angebot. Der Kindergarten hat auch bis 17 Uhr offen, weil einfach beide Eltern berufstätig sind. Das heißt, wir haben ein Angebot wirklich dann nochmal für den Nachmittag. Und dadurch, dass wir immer sagen, naja, wir werden dann zu wenig Kinder wahrscheinlich haben, weil wir starten nur mit 18 Kindern, öffnen wir es einfach auch für den Bezirk.
Das Essen im Kindergarten, das gibt es mittlerweile schon.
Genau, die kochen ganz normal, die kochen selber, nachhaltig, biologisch und fleischlos. Das wird ein bisschen erweitert, wir haben eine große Industrieküche, die wird dann vielleicht wieder in Betrieb genommen. Das muss man sich dann anschauen, wie viele es dann sind. Aber ich schätze mal, dass dann hoffentlich das Angebot auch angenommen wird im Bezirk. Zumindest war das in der Vergangenheit immer auch schon so, weil man einfach ein Angebot allein durch diesen riesen Park hat mit Fußballplatz oben und 12.000 Quadratmetern, der nicht einzigartig ist. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir da ein schönes Hortangebot auch anbieten können mit gutem, warmen Mittagessen.
Das Geniale an dem Konzept ist, dass theoretisch sich auch Leute bei Ihnen melden könnten, die etwas anbieten wollen für den Nachmittag, die irgendein Konzept haben.
Ganz
oder so.
Genau.
Und da das ja zusätzlich praktisch finanziert wird, ist das ein Selbstläufer dann, nicht?
Das ist der Plan und also das ist auch unser Angebot natürlich für viele, die einfach sagen, boah, ich mach Töpfern beispielsweise oder ich bin Wildnispädagoge und würde gerne so ein, zwei Nachmittage, ein, zwei Stunden mein Angebot bei euch anbieten, aber auch Sport oder Musik etc. Also sind wir noch sehr offen. Wir haben natürlich schon sehr viele Anfragen, aber auch da sind wir sehr viel offen, weil einfach die Gestaltung des Nachmittags und Angebotes noch nicht final ist und wir dahin auch in einem Prozess sind, weil wir einfach auch schauen, was wird denn auch gebraucht. Weil wir würden platt gesprochen die Kunden zur Verfügung stellen, die Kinder zur Verfügung stellen, dieses Angebot dann in Anspruch nehmen können. Und das wird dann gesondert abgerechnet ohne uns. Wir haben dann nichts mehr damit zu tun. Das ist dann auch sehr angenehm. Aber wir können Angebote zur Verfügung stellen.
Das Unglaubliche ist ja, dass Sie das alles ehrenamtlich machen und nur aus dem Engagement heraus, weil Sie sagen, Sie wollen diesen Standort eben nicht verkommen lassen und diese Idee weiterleben lassen für eine besondere Pädagogik. Was machen Sie eigentlich im Brotberuf, wenn man das sagen kann?
Das muss man schon nochmal betonen, das ist absolut richtig. Alle, die jetzt aktuell im Kernteam sind, die da wirklich viel Zeit und Hirnschmalz und Energie rein investieren, machen das aktuell und das ist zumindest können wir es uns nicht anders leisten, ehrenamtlich und in unserer Freizeit und viele Abendstunden, die da drauf gehen. Im Brotberuf bin ich in einer deutschen Hydraulikfirma, da im Business Development und begleite da Menschen hauptsächlich, versuche so gemeinsam das Business, das Geschäft zu entwickeln, ob das in Österreich ist mit verschiedenen Projekten oder im Ausland. Da bin ich sehr eingespannt. Mein Vater, der auch jetzt im Vorstand in dem Verein ist, ist da auch tätig. Das heißt, wir sind da sehr eingespannt, was das Berufliche angeht und momentan so ein bisschen, gerade was zu Hause dann das Hobby angeht oder das Gesprächsthema ist immer dann die Schule. Zum Leidwesen der anderen, immer so diese Schule, ich sage, am Ende ist es für die Zukunft unserer Kinder. Und das ist auch meine Motivation. Ich habe einen Zweijährigen und einen bald Neugeborenen die Tage. und das ist meine Hauptmotivation, ihm eine Grundlage. Und wenn ich die Chance habe, etwas selber mitgestalten zu können, wo meine Kinder dann, wenn sie im Jugendalter sind, als Kinder sind, die meiste Zeit ihres Lebens sozusagen verbringen, das ist meistens der Kindergarten und die Schule, das mitgestalten zu können und ihnen eine Basis zu bieten, die ihnen die Entwicklungsmöglichkeiten geben. Ja, das heißt, wir bieten ihnen die Wurzeln und geben ihnen sozusagen die Wurzeln, aber fliegen müssen sie dann irgendwann selber. Dann ist das natürlich eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen darf.
Wie man bei Ihnen sieht, weil Sie so Schulter an Schulter mit Ihrem Vater arbeiten, könnte das dann mit Ihren Kindern ja auch klappen, dass die dann auch mit Ihnen
arbeiten. Genau, wir Erwachsene sind ja alles Vorbilder. Das ja, heißt, genau, da ist er ja natürlich dann genau als Vorbildfunktion. Er hat es ja auch nicht anders vorgelebt. Er war ja auch jahrelang vorher schon vor 10 Jahren in diesem Verein ein Vorstand und Obmann und hat in diese Schule damals, in die Waldorfschule, auf gesunde Beine gestellt. Und das waren auch zum Leidwesen seiner Kinder so ein bisschen immer die, jeden Abend, wo ist der Papa, ja, Konferenz, wo ist der Papa, ja, der hat wieder Obmann-Sitzung etc. Ich mache es jetzt vielleicht nicht anders, aber am Ende hat er uns natürlich das auch bieten können und selber mitgestaltet, was ich meinen Kindern mitgeben möchte.
Ich stelle mir das auch ganz nett vor, wenn jetzt andere Leute, die eben auch Interesse haben, da mitzuarbeiten, dass man da so Gleichgesinnte im Geiste findet, wo man dann nette Gespräche führen kann, sich vielleicht sogar Freundschaften entwickeln können, was ich was alles, weil man eben da an einem Projekt gemeinsam arbeitet.
Absolut, das ist vor allem, weil es ehrenamtlich ist, ist die Energie noch eine ganz andere. Es muss keiner, es ist freiwillig. Es ist in der Freizeit, es ist einfach da, wo man auch irgendwo was anderes machen könnte. Und da entwickeln sich Freundschaften, da entwickeln sich sehr, sehr gute Gespräche, manchmal zu viel Gespräche, wo man sagt, wir müssen jetzt wieder ins Arbeiten kommen, weil man natürlich dann abdriftet und Visionen hat und neue Sachen gestaltet. Und das ist so ein bisschen auch dieses Prinzip unserer Schule. Wir sind so eine Schule im Wandel. Das hört sich zwar schön an, das ist ein bisschen auch so dieses Moderne, aber wir wollen uns das tatsächlich auf die Fahne stellen, dass wir uns immer wieder neu evaluieren, immer wieder neu unsere Strukturen und Prozesse anschauen. Das heißt, wir machen einen Jahresplan, wir machen einen Dreijahresplan, gerade wenn wir MSK-Klassen haben, aber schrecken nicht zurück und sind mutig, da neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Ideen, neue Visionen wieder mit reinzunehmen, wieder zu schauen, okay, wie können wir uns selber evaluieren? Machen wir, was wir gerade tun, ist es noch immer das Richtige? Das heißt, natürlich sehr viel Feedback-Prozesse, sehr viele Supervisionen, wirklich gemeinsam anzuschauen, viele Externe mit reinzuholen, zu schauen, was tun wir da überhaupt? Das heißt, wir machen jetzt ein Konzept, mit dem wir starten, heißt aber nicht, dieses Konzept ist dann dogmatisch und bleibt, sondern ist weg von diesem Dogmatismus, wo wir sagen, okay, lass uns offen bleiben. Ja, wir sind ja jetzt offen, aber wir wollen ja auch so bleiben. Das heißt, auch in 2, 3 Jahren muss nicht unbedingt genau das sein, wo wir jetzt sagen, festhalten, wo wir sagen, okay, das ist das Richtige, mit dem wir starten wollen. Da sind wir nicht unbedingt so.
Das ist sehr, sehr spannend und es gibt praktisch einen dreifachen Aufruf. Der erste Aufruf geht darum, an das Bildungszentrum an der Wien die Kinder hinzuschicken. Der zweite Aufruf dahingehend, dass auch ehrenamtlich Eltern oder Interessierte mitarbeiten können. Und der dritte Aufruf ist, dass Profis, die irgendwas anbieten können, hier auch entgeltlich ihre Dienste anbieten können und damit den Kindern interessante Projekte machen können.
Das ist absolut korrekt. Korrekt. Und wir haben, da kann man vielleicht nochmal anfügen, es gibt einen vierten Aufruf. Das sind unsere Zukunftsbildungskonvente, die haben wir ins Leben gerufen, mit dem Gedanken, lass uns zum einen, also es waren zwei Gedanken oder zwei Ideen dahinter. Zum einen, lass uns Events machen, wo wir unterschiedlichste neue Leute auf dieses Bildungszentrum reinkommen, weil natürlich die Waldorfschule Wien-West hatte ihr Bild, jeder hatte so sein Bild im Kopf, was war das da damals und was war die Waldorfschule. Lass uns das komplett aufmachen, lass uns aus dieser Bubble raus neue Leute zu diesem Bildungszentrum reinkommen. Und die andere Idee war wirklich zu diesen Konventen, Experten und Impulsgeber und Ideengeber, es sind nicht alles Experten, nur weil sie sich Experten nennen, aber zumindest Impulsgeber und Ideengeber, aber auch Experten und Wissenschaftler. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr Manfred Spitzer extra aus Deutschland eingeladen. Wir haben unterschiedlichste Leute eingeladen, jetzt auch in den nächsten Konventen, die einfach einen Vortrag halten, dann in die Diskussion gehen, Fragen beantworten aus dem Publikum zum Thema Schule der Zukunft, zum Thema Bildung, zum Thema Ausbildung von Lehrern, weil Ausbildung ist natürlich immer so, man ist ja nie ausgebildet, aber trotzdem heißt es ja so im normalen Sprachgebrauch Ausbildung, aber auch da ist ein richtiger Fokus drauf. Das heißt, wir holen da Leute rein, mit denen wir diskutieren und überlegen, wie kann eine Schule der Zukunft und vielleicht auch an diesem Standort tatsächlich aussehen. Und da ist auch die Einladung zu jedem. Die sind kostenlos, diese Events. Wir haben unter 120 Plätze immer frei. Bis dato waren sie immer sehr gut gefüllt. Wir waren immer um die 100, 110 Leute. Aber das ist, wo wir sagen, lass uns das aufmachen, lass uns da aus der Bubble raus und einfach verschiedene neue Leute wieder einladen, die einfach uns kennenlernen, unser Konzept kennenlernen. Ob sie danach Kinder zu uns schicken oder einfach nur sagen, ja, wir kennen das Bildungszentrum, ist uns eigentlich eher nachrangig, weil am Ende ist es wichtig, dass wir positive Bilder schaffen mit dem Bildungszentrum zusammen und da wirklich ein Zentrum der Bildung zu schaffen.
Ja, und zum Abschluss noch, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen, so ein kurzer Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Klassisch.
Klassisch.
Und ganz klassisch. Also Classic, also wirklich, dann sage ich immer, Alexa, spiel Best of Classic. Oder
ja, sagt sie gleich.
Genau. oder.
Alexa, stopp.
Genau, also das ist sozusagen mein Standard. Meine Frau sagt immer so, ach, lass uns doch was Normales hören, aber ich finde es irgendwie sehr, sehr beruhigend.
Dann gibt es ja einen bevorzugten Filmgenre, das Sie gerne sehen?
Na, da gibt's, das ist eigentlich wirklich tatsächlich gar nicht. Ich meine, das ist natürlich so als Mann so ein bisschen Action und ein Ding, aber es ist, ich schaue mir auch sehr gerne Dokus an.
Mhm.
Ja. Wobei die natürlich in den letzten Jahren sehr Überhand genommen haben, weil es einfach zu allem eine Doku gibt.
Ja,
und
ja.
Dann ist es wieder nicht mehr so dieses klassische Doku. Universum fand ich immer sehr schön. Mhm. Fand ich sehr lange Fahrt, weil immer Universum am Dienstagabend. Aber mittlerweile finde ich es wieder sehr schön, einfach sehr angenehm.
Ja. Ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
Also Generation Angst heißt auf Deutsch. Mhm. Es ist einfach sehr interessant. Da geht es einfach so ein bisschen um digitale Generation Set, die einfach mit der digitalen Welt auflebt und was das mit uns macht. Deswegen, wir hatten ja auch Manfred Spitzer, der das ja predigt, ja nicht bis 14 irgendwas digital. Und in dem Buch wird es noch so ein bisschen einfach so auch natürlich beleuchtet, aber auch so, okay, was können wir auch tun, ja, als Erwachsene? Mhm. Wir sind ja Vorbilder am Ende. Das heißt, wir haben ja auch immer das Handy in der Hand. Mhm. Warum sollen es unsere Kinder nicht auch in der Hand haben?
Ja.
Ich meine, die sehen das bei uns und wir sagen, nein, du darfst es nicht, aber ich bin es die ganze Zeit. Das heißt, da natürlich, im Buch wird es da ganz gut beschrieben. Es ist ein sehr aktuelles Buch.
Mhm. Haben Sie eine bevorzugte Speise?
Spätzle.
Eine Lieblingsfarbe?
Grün. So wie das Bildungszentrum.
Ja, natürlich. Und ein Lokal, das Sie empfehlen könnten oder wo Sie gerne hingehen?
Im 14. bei mir, das ist natürlich sehr weit von hier in Mauer entfernt, ist das La Mama.
Mhm. Was ist das für ein...
Eine Pizzeria, die nur von April bis Oktober offen hat und einfach nur einen kleinen Gastgarten irgendwie so drin hat. Also sehr klein und fein und Pizza.
Mhm. Ja, Pizza ist immer gut. Ja. Und einen bevorzugten Urlaubsort?
In den Bergen bei uns in Österreich.
Mhm. Schön. Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin
motiviert und Zukunftsoptimist.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Lebensmotto, noch nie darüber nachgedacht, aber ich glaube, das Lebensmotto, ich bin einfach ein Zukunftsoptimist. Das ist so ein bisschen, ich glaube, ganz egal, was momentan passiert und wie die Welt irgendwie ist und von einer Krise zur nächsten und ich denke trotzdem optimistisch irgendwie in die Zukunft. Und jeder darf so seinen Teil dazu beitragen, egal was in welchem Bereich es ist. Und wenn das irgendwie jeder tut, bin ich noch optimistischer.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch.
Dankeschön, danke für die Zeit.